Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Tina, was kosten die Kondome?
3,99.
Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot.
Kondome schützen. Wenn Sie Fragen zu AIDS haben, rufen Sie uns an.
Mit diesem Spot aus dem Jahr 1990 ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZGA, berühmt geworden, wenn man so will. Der Spot, der lief damals im Fernsehen und im Kino. Der sollte Kondome aus der Schamecke rausholen. Man muss sich erinnern, AIDS und HIV waren damals noch recht neu. Die BZGA, die ist gerade 50 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Grund für uns, auf Sexualaufklärung früher und heute zu schauen. Wie entwickelt die BZGA Kampagnen? Was hat sich geändert? Und wir gucken noch auf andere Aufklärungsprojekte. Schlau NRW. Da wollen junge Menschen über sexuelle Vielfalt informieren. Dazu Neues von Tammy im Liebestagebuch. Willkommen zur wahrscheinlich aufgeklärtesten Sendung bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Kondome schützen, das wissen wir, naja, fast alle. Dank der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dank dieser Infohefte in der Schule von der BZGA, der Websites oder auch dank der großen Plakate zum Beispiel an Bus- und U-Bahn-Haltestellen. Fette 50 ist die BZGA gerade geworden. Grund, zurückzuschauen. Ich habe diese Woche die Chefin der BZGA getroffen, Dr. Heidrun Theis. Und ich habe sie gefragt, wie es damals 1967 überhaupt angefangen hat.
Ja, mit dem Aufbau der jungen Bundesrepublik hat man in Westdeutschland versucht, eine ähnliche Institution zu etablieren, wie das auch vor dem Krieg schon Bestand hatte. Das war damals das Deutsche Hygienemuseum in Dresden vor dem Zweiten Weltkrieg. Und 1949 wurde dann gegründet das Deutsche Gesundheitsmuseum, so hieß das damals, Zentralinstitut für Gesundheitserziehung e.V. Und das war in einem eigenen Gebäude in den städtischen Krankenanstalten in Köln-Merheim. Und die Strategien damals bei der damaligen Gesundheitserziehung, die gingen von der Vorstellung aus, dass Menschen sich dann gesund verhalten, wenn sie Bescheid wissen, wenn sie die Funktionen ihres Körpers kennen und die Krankheitsbilder. Und deshalb hat man zunächst so humanbiologisches Lehr- und Anschauungsmaterial entworfen und produziert. Und das waren so anatomische Präparate. Und das gehört in die Zeit. Und da passt auch der gläserne Mensch. Und den gibt es in der Tat noch. Der steht bei uns unten in der Eingangshalle. Den kann man noch betrachten.
Das heißt, es war damals so ein bisschen Anatomieaufklärung.
Das ist richtig, so kann man das nennen. Wenn man zurückgeht in die Anfangsjahre der Bundeszentrale, dann muss man sich vor Augen führen, dass Anfang der 60er Jahre ja erstmals hormonelle Kontrazeptiva, also die Pille, zur Verfügung standen. Und das war im originären Sinne eine sexuelle Revolution. Und das hat dann auch die Bedarfe initiiert, zu sagen, wir müssen mehr über unseren Körper, über Empfängnisverhütung, über Familienplanung wissen. Und so entstand damals auch der Film Helga, der erste Aufklärungsfilm. Das Themenspektrum hat sich dann erweitert in den 70er Jahren. Das waren dann Drogen, das war die Anti-Rauch-Prävention, also Nikotin-Prävention. Und das sind eigentlich Themen, die ziehen sich durch die Geschichte der BZGA eigentlich bis heute.
Wenn Sie die Haltung damals in den 60er, 70er Jahren vergleichen mit sozusagen der Idee, der heute hinter einer Kampagne steckt, was hat sich da geändert?
Also am Anfang war das ja, waren das pädagogische Konzepte. Da hat man gedacht, man kann Menschen durch Abschreckung zum Beispiel auch dazu bringen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten. Oder dann in den 70er Jahren war das so der erhobene Zeigefinger mit Botschaften, wie du sollst das und das tun oder du darfst das nicht tun. Und das hat sich glücklicherweise deutlich gewandelt in den vergangenen Jahrzehnten. Also inzwischen setzen wir auf die sogenannte informierte Entscheidung. Also wir wollen Menschen befähigen, einerseits durch Wissen, aber auch durch die eigene Überzeugung dann, sich gesundheitsförderlich zu verhalten. Und darin, in diesem Verhalten, wollen wir Menschen unterstützen. Nicht zuletzt ist das der Ansatz des neuen Präventionsgesetzes, das wir seit 2 Jahren als Grundlage haben. Dort, wo Menschen leben, wo sie arbeiten, wo sie sich aufhalten, dass das die Zugangswege sind, weil das die Lebensräume sind, wo Menschen einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Und dazu gehören dann zum Beispiel, also wenn wir uns den Lebenslauf angucken, ja schon ganz früh institutionelle Betreuungsformen. Also das ist die Krippe, das ist die Kita, das ist nachher die Schule, das sind die Betriebe, sind Freizeiteinrichtungen bis hin letztendlich am Lebensende auch die Institutionen, wo Menschen dann am Lebensende versorgt werden.
Würden Sie sagen, gerade wenn man jetzt auf die sexuelle Aufklärung schaut, dass Deutschland da einen erfolgreichen Weg hatte?
durchaus, da sind wir sogar Vorreiter in Europa. Also ich denke, wir sind auch als Institution Bundeszentrale ja dafür bekannt, dass wir Themen aufgreifen, die sonst vielleicht eher heikel sind oder sensibel sind, dass wir uns da nicht scheuen und oft auch unserer Zeit voraus waren. Da denkt natürlich jeder an die ganz erfolgreiche Kampagne Gib AIDS keine Chance aus den 80er Jahren oder Mach's mit, die Kondombotschaft, die auch heute noch gilt.
Jetzt könnte man ja sagen, heute kann ich alles bei Wikipedia nachgucken. Warum ist Aufklärung aus Ihrer Sicht heute noch so wichtig?
Es ist zunehmend wichtig und zwar verstehen wir uns auch zunehmend eher als Lotse in diesem Bereich der zunehmenden Fülle an Gesundheitsinformationen, die, und das ist auch eine unserer Beobachtungen, eher zu einer Verunsicherung führen, weil es nicht so einfach ist, bei den Quellen die seriösen, die nicht interessengeleiteten, die wissenschaftlich fundierten zu unterscheiden von den anderen. Und das ist eigentlich eine unserer großen zukünftigen Aufgaben auch, wirklich seriöses, fachlich fundiertes, verständliches Wissen zu transportieren und auch in diesem Dschungel an Möglichkeiten hinzuweisen auf diese seriösen Quellen.
Seriös informieren, das ist heute das oberste Ziel der BZGA. Das war die BZGA-Chefin Heidrun Theiß und die BZGA klärt heute zu vielen Themen auf, nicht nur zu Sexualität. Es geht auch genauso um Infos zu Alkohol und Depressionen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Welche Infos brauchen junge Menschen, Jugendliche zum Thema Liebe und Sexualität? Welche Antworten gibt die BZGA? Wie trifft man auch die richtigen Worte, zum Beispiel auf loveline.de, dem Portal zu Liebe, Sex und Verhütung? Eckart Schroll, der ist bei der BZGA verantwortlich für Loveline und ich habe ihn gefragt, wo der Content herkommt.
Ja, bei www.loveline.de zum Beispiel, da kommen die meisten Informationen hinein, indem Jugendliche uns fragen. Fragen in ihrem Fragehorizont beispielsweise, wie kann ich mich am besten verlieben? Oder die Frage, ist mein Körper, wie er so entwickelt ist, der richtige oder muss das nicht ganz anders sein? Oder ich habe noch nie geküsst, wie mache ich das? All diese Fragen beantworten wir bei den FAQs-Fragen zum Beispiel oder bei den Informationen, wo wir etwas tiefer gehen, wo die Jugendlichen sich informieren wollen.
Wer ist daran beteiligt? Es gibt ja nicht nur einen Dr. Sommer, der wahrscheinlich bei Ihnen anders heißt, sondern wer macht da alles mit?
Da macht ein ganzes Team mit. Menschen, die Jugendliche selber aufklären. Es machen aber auch Jugendliche mit. Wir fragen regelmäßig Schulklassen. Wir fragen Psychologen, Pädagogen, sogar Theologen, um uns Antworten zu geben. Und dann lassen wir das mit den Jugendlichen nochmal Revue passieren. Und dann setzen wir die Antworten in unser Internet.
Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Zielgruppen im Sinne von, da geht es von der Grundschule los bis zu jungen Erwachsenen. Wie findet man heraus, was das richtige Wording ist jetzt für die einzelnen Zielgruppen?
Wir haben beispielsweise für Eltern einen eigenen Ratgeber für jeweils unterschiedliche Altersgruppen, also beispielsweise in der Vorpubertät, während der Pubertät und bieten unterschiedliche Wordings an, sagen aber grundsätzlich, nehmen Sie als Multiplikatoren oder als Lehrer oder als Eltern die Wörter, mit denen Sie am besten reden können. Es nützt nichts, Wörter auswendig zu lernen, die man selber kaum versteht und der Jugendliche auch nicht.
Machen Sie das mal konkret. Was heißt das zum Beispiel?
Ja, die Frage ist beispielsweise, benenne ich die Schamlippen, benenne ich den Penis, benenne ich die Brust, so wie ich das gewohnt bin und schaue nach, ist das für mich ein intimer Begriff oder ist das für mich ein neutraler Begriff, den ich mit meinen Kindern auch besprechen kann. Und wenn ich das Wort Brüste nehme, könnte es ein neutraler Begriff sein und bei Penis ist es ebenfalls so. Gleichzeitig lernen die Jugendlichen und Kinder, wenn sie beispielsweise zum Arzt gehen, auch die richtigen Begriffe gleichzeitig. Wir machen zum Teil kleinere Befragungen in Schulklassen, wo wir mit Schulklassen mal fragen, wie benennt ihr das, welche Wörter würdet ihr benutzen und in der Regel kommt da eine sehr gute Antwort heraus, die wir auch nutzen können.
Was sind heute Herausforderungen im Bereich Sexualaufklärung? Wo sagen Sie, das ist vielleicht auch heute nicht so leicht wie früher?
Also Liebe ist Liebe, da hat sich nichts geändert in Tausenden von Jahren, aber die Kommunikationsmittel haben sich geändert. Auch die Herausforderungen, der Druck der Peer Group hat sich geändert. Ein Ding, was wir immer wieder mit Jugendlichen besprechen, ist, gebt euch eure eigene Zeit, eure eigene Schnelligkeit für bestimmte Themen und guckt nach der Situation und nicht, was erwartet die Peer Group oder andere Personen von euch, wie ihr euch zu verhalten habt. Der andere wichtige Punkt bei der Sexualaufklärung ist, wir haben eine viel größere Differenzierung von Menschen. Wir haben behinderte Menschen, wir haben Menschen mit unterschiedlichen Sexualitäten, wir haben Menschen, mit die sich als Jungen und als Mädchen angesprochen werden, während wir in den 70er Jahren einfach gesagt haben, wir sagen eine Botschaft für alle und die wird schon ankommen.
Heißt also auch, dass Sie jetzt mehr Plattformen haben, mehr Broschüren als früher?
Nein, wir differenzieren nur in den Broschüren, dass sich alle Menschen mitgenommen fühlen. So haben wir zum Beispiel Postkarten in Brailleschrift. Wir haben Internetseiten in ganz einfacher Sprache, sodass alle Menschen sich mitgenommen fühlen. Wir haben ganz unterschiedliche Medien. Die alten, die klassischen bleiben irgendwie. So Flyer und Bücher und kleine Bücher, die man in die Tasche stecken kann und Aufkleber. Aber die neuen Medien kommen dazu. Wir haben eine viel größere Vielfalt als in den 80er oder 90er Jahren, ob wir nun Handy-Apps nutzen, ob wir Social Media nutzen, indem wir auf Facebook sind. Allerdings muss man sagen, das ist abhängig vom Thema. Das Thema Sexualität ist auf Facebook eher weniger sinnvoll, weil man dann gleich mit allen Freunden teilt. Das möchte keiner. Deswegen versuchen wir andere Möglichkeiten, auch über YouTube einfach Erklärvideos hineinzustellen und natürlich nutzen unwahrscheinlich viele nach wie vor das Internet, uns Fragen zu stellen. Indem man einfach anklickt, ich habe eine Frage an das Loveline-Team. Wie geht das mit dem ersten Kuss? Wie lerne ich eine Freundin kennen? Wie kann ich am besten verhüten? Wie nutze ich ein Kondom? Wo kann ich das vielleicht sogar üben? All die Dinge kann ich dort stellen.
Und es gibt natürlich auch Antworten, verspricht Eckhard Schroll bei der BZGA, unter anderem zuständig für loveline.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Nicht nur die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die klärt auf, es gibt auch private Initiativen. Schlau NRW zum Beispiel, das steht für Schwul, Lesbisch, Bi, Trans Aufklärung. Dort sind junge Menschen organisiert, die über sexuelle Vielfalt aufklären, zum Beispiel in Schulklassen. Luisa, die ist lesbisch, Magnus, der ist schwul und darüber klären sie dann auch auf. Und beide habe ich gefragt, was sie dabei Schlau NRW genau machen.
Schlau NRW kümmert sich in ganz NRW um Antidiskriminierungsarbeit. Antidiskriminierungsarbeit, die da ansetzt, wo wir beide Kompetenzen haben. Und wir gehen in Schulklassen und reden mit Schülerinnen und Schülern über alle Fragen, die sie haben, über Sexualität, Diskriminierung.
Das heißt, wer fragt euch an? Sind das Schulklassen, Lehrer, Sportvereine? Wer ist das?
Ganz unterschiedlich. Also hauptsächlich schon eher Schulklassen, dann natürlich eher die Lehrkräfte. Klar sind normalerweise nicht die Schülerinnen und Schüler selbst, die da auf uns zukommen. Häufig auch im Rahmen von so, so Projekten, zum Beispiel Schule ohne Rassismus.
Wie alt sind dann die Schülerinnen und Schüler, mit denen ihr das macht?
Also wir fangen so ab der 7. Klasse normalerweise an, also die sind dann so 13, 14. Nach oben hin gibt es da eigentlich keine Grenze. Also wir hatten auch schon Berufsschulklassen, das ist dann... Da gucken wir dann einfach, ist unterschiedlich.
Ihr habt hier auch Material mitgebracht. Hier auf dem Tisch liegen ganz viele blaue Karten. Da steht zum Beispiel drauf, hier, Transvestit. Also was macht ihr mit diesen blauen Karten?
Die kommen allermeistens am Anfang eines Workshops zum Einsatz. Am wichtigsten ist am Anfang aber erstmal, dass man sich auf gemeinsame Begriffe einigt. Und du hast gerade eben das Schild hochgehalten mit Transvestit. Mhm. Und da ist zum Beispiel immer ganz wichtig, was ist nochmal der Unterschied zwischen Transvestit und transsexuell? Und häufig ist es auch nochmal gut klarzustellen, was war jetzt nochmal genau heterosexuell und was war jetzt nochmal genau homosexuell. Homosexuell ist, wenn eine Frau mit einer Frau zusammenlebt und ein Mann mit einem Mann. Und heterosexuell ist, wenn zwei gegensätzliche Geschlechter auf sich stehen.
Ihr klärt dann mit diesen Karten nochmal so die Begriffe. Was macht ihr dann noch? Was ist sozusagen Teil von so einem Workshop? Lisa, was macht ihr noch?
Ja, also es ist unterschiedlich. Es kommt immer sehr auf die Klasse drauf an, auch was die schon mitbringen, so an Kenntnissen und Wissen, ob die da schon in der Schule vielleicht schon mehr zu gemacht haben. Aber zum Beispiel einfach nochmal so grundlegende Sachen zu erklären, was ist überhaupt Diskriminierung so, was gibt es auch noch für Formen von Diskriminierung so.
Also wir gucken erstmal generell, wie kann man eigentlich diskriminiert werden? Und das ist ganz spannend. Ich kann diskriminiert werden aufgrund meines Aussehens, meines Alters, meiner sozialen Schicht, der ich angehöre, weil ich nicht die richtigen Turnschuhe anhabe, manchmal auch, weil ich eine Frau bin oder weil ich nicht so gut Deutsch spreche oder so. Und darüber unterhalten wir uns auch. Wir klären immer auf, was sind die Mechanismen von Diskriminierung und wie kann man sich dagegen wehren?
Du bist offen schwul, du bist offen lesbisch. Das heißt, was erlebt ihr denn von den Schülerinnen? Ist da sehr viel Neugier da oder ist da auch manchmal Ablehnung? Was erlebt ihr da?
Also ist auch wiederum unterschiedlich. Neugierde auf jeden Fall. Also sobald, am Anfang ist es häufig so, dass die erstmal noch ein bisschen schüchtern sind, so ein bisschen gucken, so wer ist denn das jetzt, wo sind wir hier überhaupt? Wenn sich das so ein bisschen aufgelockert hat, dann kommen eigentlich meistens sehr viele Fragen. Auf jeden Fall viele neugierige Fragen. Klar, auch manchmal schon... erstmal so ja, nö, damit will ich jetzt vielleicht gar nicht so viel zu tun haben oder das finde ich jetzt irgendwie eklig oder komisch, das kommt auf jeden Fall auch. Aber das ist ja auch wichtig. Also es geht uns ja nicht darum, dass sie da alle sitzen und politisch korrekt alle sagen, damit haben wir alle kein Problem, wenn es tatsächlich gar nicht so ist, sondern die sollen ja auch sagen, so das und das stört mich vielleicht oder das verstehe ich nicht, weil dann kann man erst ansetzen.
Also am Anfang haben wir häufig das Gefühl, die glauben, dass ich als Schwuler jetzt mit Stöckelschuhen da reinkomme oder so abgeklappten Handgelenken und mit leicht fistelnder Stimme oder dass Luisa in Latzhose mit Hammer und Kassenbon aus dem Baumarkt vorbeikommt. Und ich glaube, alleine unsere Präsenz, und es gibt ja viele Projekte, die das so ähnlich machen wie wir, auch in Hamburg und in Berlin und in München. Ich glaube, alleine durch unsere Präsenz schaffen wir eine ganze Menge, weil wir eben repräsentieren die Leute, die sich der homosexuellen Szene zurechnen. Die sehen nicht alle so aus wie die und die benehmen sich nicht so, wie es im Fernsehen häufig gezeigt wird.
Mhm. Ihr klärt über sexuelle Vielfalt auf, geht zum Beispiel in Schulklassen und ihr habt auch ganz viel hier von Material mitgebracht aus den Workshops. Hier sind zum Beispiel so Fotokarten, da sind verschiedene Leute drauf, das ist da ein Bodybuilder, eine Frau, die Fußball spielt. Was macht ihr mit diesen Karten?
Ja, das ist auch nochmal eine Methode, die wir eigentlich ziemlich häufig einsetzen. Mhm. Da geht es auch wieder im Grunde darum, so Klischees aufzubrechen. Also wir machen das meistens so, dass wir den Jugendlichen erstmal sagen, ja, sucht euch erstmal eine Karte wo eine Person drauf ist, die ihr irgendwie sympathisch findet, mit der ihr vielleicht einen Kaffee trinken gehen würdet oder so. Und danach dann eine Karte, wo eine Person drauf ist, die ihr irgendwie nicht mögt, mit der ihr auf keinen Fall einen Kaffee trinken gehen würdet, so. Und dann sortieren die Karten natürlich sehr häufig sehr klischeehaft zu. Dann ist natürlich die fußballspielende Frau oder das Mädchen hier ist dann bei der lesbischen Seite so. Aber dann kommen halt auch innerhalb der Gruppe sehr schnell tatsächlich Widersprüche. So zum Beispiel dann mit dem Mädchen, was Fußball spielt, dann kommt dann schnell so, wieso soll die denn jetzt lesbisch sein, nur weil die Fußball spielt? So, da passiert dann schnell so ein Mechanismus, der in der Gruppe entsteht, dass die dann auch selber merken, so, das ist jetzt aber ein bisschen starkes Schubladendenken. Wieso glauben wir denn, dass wir das so einfach zuteilen können, nur aufgrund dieser Fotos?
Wie weit geht es auch wirklich um Sexualität, Sexualaufklärung bei eurer Arbeit?
Als allererstes arbeiten wir immer über diesen Diskriminierungsbegriff und über Sprache, wie sie wehtun kann oder wie man sie benutzt. In jeder unserer Schulungen gibt es in der Mitte einen biografischen Teil.
Und das heißt, da darf man euch einfach mal was fragen.
Da dürfen Schülerinnen und Schüler alles fragen, was sie möchten.
Alles, was sie wissen wollen. Wir gucken dann halt, ob wir das beantworten oder nicht. Normalerweise tun wir das, wenn das wirklich mal zu persönlich ist oder
was
so.
Was kommen da für Fragen?
Also das meiste sind erstmal so Fragen, ja, coming out, wie haben denn eure Eltern reagiert, die Freunde, Freundinnen, Schule, Arbeitsplatz, Studium, wie auch immer. Dann kommen auch schon manchmal Fragen so, ja, und wie geht das dann? Also zwei Frauen, wie soll das denn gehen? Wie haben die denn zusammen Sex? Und das wird dann auch beantwortet. So ganz normal ist ja nichts, was man jetzt irgendwie was peinlich wäre, wo man nicht mal einfach einen Satz sagen könnte.
Jeder darf selber entscheiden, was er beantwortet. Und wir sind uns bewusst, wir sind nicht pro Familia, wir sind keine ausgebildeten Sexualpädagogen. Mhm. Das ist uns auch bewusst und wir setzen auch Grenzen. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Gruppe, eine 8. Klasse, da haben wir gemerkt, boah, die möchten einfach ganz, ganz viel über Sex wissen. Und da haben wir dann gesagt, stopp. Haben das dann den Lehrkräften zurückgemeldet und gesagt, bitte ladet euch nochmal jemand ein, der das fertig studiert hat und der da super drin ist.
Aber nur zum Verständnis, es geht dann darum, ihr erzählt einfach von euch und was ihr eben erzählen wollt. Genau. Aber es geht eben nicht, dass die Schülerinnen oder Schüler selber was erzählen müssen über sich sozusagen.
Nein, um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Also da kann auch jemand die ganze Zeit schweigend da sitzen, wenn er möchte oder sie möchte. Da wird niemand gezwungen, irgendwas zu sagen. Ja.
Aber wir arbeiten jetzt auch zum Beispiel nicht daran, dass jemand in der Schulung sagt, aus der 9. Klasse, hallo, ich bin der Nils und ich bin schwul, weil wir uns ganz genau wissen und wir sind darüber bewusst, Coming Out, das können wir ja nicht dann weiter begleiten, sondern wir sind nur 3 Stunden mit denen zusammen. Das ist nicht unser Ziel.
Das heißt, ihr wollt niemanden erziehen zu Bi- oder Homosexualität, sondern es geht einfach darum, aufzuklären, sensibel zu machen.
Richtig, genau. Also das geht ja auch gar nicht. Also man kann ja niemanden dazu erziehen, man ist einfach so oder man ist eben nicht so.
Wir wollen wirklich nur werben für Toleranz und Akzeptanz und dass die Leute nicht direkt, nur weil ich auf Männer stehe, dass sie denken, dass ich mich dann auch in vielen anderen Teilen meines Lebens so verhalte, wie es irgendwie in den Medien präsentiert wird. Wir möchten einfach Klischees und Vorurteile aufbrechen und sagen, denk noch mal eine Runde nach.
Man hat meist das Gefühl, es bringt was und man merkt am Ende der Veranstaltung, die haben was mitgenommen auf jeden Fall. Deswegen macht man das ja auch. Aber natürlich, vor allem am Anfang von so einer Veranstaltung, wenn dann wieder so Sprüche kommen, so, boah, das finde ich aber eklig, oder alle Schwulen, alle Lesben, alle Bi sind doch so und so, da sitzt man dann natürlich schon innerlich zumindest manchmal so und denkt so, okay, das war jetzt ja wieder ein schöner Spruch.
es ist einfach noch eine sehr wichtige Aufgabe.
Ja.
Wir merken gerade, wir beobachten natürlich auch die Reaktionen generell. Wir merken gerade, dass Homophobie wieder sehr viel Land gewinnt. Also es wird irgendwie gesellschaftlich immer akzeptierter zu sagen, ihr seid schwul oder lesbisch oder nicht heterosexuell und ich finde das scheiße. Und wir zeigen halt so, das wäre ja so, als wenn ich sagen würde, ich finde das scheiße, dass ihr Linkshänder seid oder so.
Magnus und Luisa von Schlau NRW waren bei Eine Stunde Liebe zu Gast. Und den Link zu Schlau NRW, den findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Zeit für unser Liebestagebuch. Tammy, die hat sich bei uns gemeldet. Bei Tammy, da wurde eine Borderline-Störung diagnostiziert. Und Tammy sagt trotzdem, hey, ich bin glücklich, ich habe ein ausgefülltes Liebesleben. Sie hat einen Freund, der inzwischen ihr Mann ist. Aber es gab zugegebenermaßen auch schwierige Zeiten und davon erzählt sie euch heute.
Also wie im letzten Tagebuch beschrieben, läuft es bei uns im Moment ziemlich gut. Wir haben viel Freude und probieren viele Sachen aus. In solchen Zeiten muss ich aber auch immer wieder zurückdenken. Ich glaube, es war 2014, da war es eine Zeit, wo es mir echt gar nicht gut ging und wir wirklich mindestens ein Jahr eigentlich gar keinen Sex hatten. Es hat damals angefangen, wir waren auf einem Geburtstag und waren da lange unterwegs und irgendwie habe ich mir da einen Zug geholt oder sowas und hatte dann eine ziemlich heftige Blasenentzündung. Und dann fiel natürlich der Sex erstmal weg, weil das einfach saumäßig wehgetan hat und die Mädels von euch, die das schon mal hatten, die wissen ja wahrscheinlich auch, wie unangenehm da auch nur die Vorstellung an Sex ist. Irgendwie hatte ich dann, obwohl die Blasenentzündung dann relativ schnell wieder weg war, immer total die Panik davor, dass die wiederkommen könnte und vielleicht auch durch den Sex wiederkommen könnte und habe mich dann immer total verkrampft und sobald es irgendwie in die Richtung ging, dass wir uns leidenschaftlicher geküsst haben und ich dann das Gefühl hatte, okay, das könnte jetzt auf Sex hinauslaufen, habe ich gemerkt, wie ich mich selber total angespannt habe. Auch wenn wir es dann versucht haben und ich eigentlich Lust drauf hatte, hat es einfach nicht funktioniert, weil es schon beim ersten Versuch so wehgetan hat. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das alles psychisch war, aber in dem Moment dachte ich natürlich erstmal so, was ist mit meinem Körper irgendwie falsch, warum ist das jetzt so? Und hatte dann auch so eine richtige Odyssee von Arzt zu Arzt und war bei ganz vielen verschiedenen Frauenärzten und auch beim Urologen und so. Und alle haben mir irgendwie gesagt, ja, da ist doch gar nichts, ist doch alles okay da unten. Und ich konnte das halt einfach nicht glauben. Für meinen damals noch Freund, jetzt Mann, war das echt eine heftige Zeit, glaube ich. Also die Angst, dass er sich irgendwie zurückgesetzt fühlt oder dass ich ihn nicht mehr attraktiv finde oder ob es vielleicht halt an ihm liegt. Und jetzt im Nachhinein, er war so rücksichtsvoll und hat das echt total akzeptiert. Also er hat mich nicht unter Druck gesetzt, das war total gut für mich. Aber ich hatte auch natürlich immer wieder Angst zwischendurch, ob ich ihm dann überhaupt noch reiche. Und das war dann wie so ein Teufelskreis, dass ich dadurch mich selber noch mehr unter Druck gesetzt habe, es immer wieder auszuprobieren und dann nicht nur die Schmerzen dabei hatte, sondern dann immer noch dabei gedacht habe, oh Gott, aber wenn wir jetzt keinen Sex haben, dann verlässt er mich vielleicht, ist es nur noch schlimmer geworden. Die einzige Lösung, die ich dann damals für mich gesehen hatte, und das war, dass ich in die Klinik gegangen bin. Nachdem ich dann knapp 3 Monate in der Klinik war und dann wieder zu Hause war, dann war das wieder so ein langsames Aneinanderrantasten. Ich habe dann für mich rausgefunden, dass es eine bestimmte Salbe gibt, die mir sehr gut hilft, die ich auch einfach brauche vorm Sex. Also das ist auch heute noch so. Ja, die wirkt so ähnlich wie ein Gleitgel, aber die trocknet dann halt auch nicht nach irgendwie 20 Minuten aus, sondern die bleibt halt einfach, weil die so ähnlich ist wie Vaseline. Und das hat einfach mega geholfen. Also das war auch einfach total der Wow-Effekt damals, als wir das dann zum ersten Mal ausprobiert haben. Das war dann schon mega schön, als wir dann zum ersten Mal wieder so richtig Sex hatten, wir uns irgendwie halt so extrem nahe sein konnten. Und ich weiß auch, dass ich danach total in Tränen aufgelöst war, weil ich so erleichtert war und irgendwie auch so gedacht habe, so, boah, mein Körper, das funktioniert irgendwie wieder, ja. Ja, ich habe einfach für mich dazugelernt, dass es mir einfach psychisch gut gehen muss und nur dann kann ich auch guten Sex haben.
Danke, Tammy, für dein Vertrauen und das Teilen und sorry für die schlechte Internetleitung. Das war's auch schon wieder von Eine Stunde Liebe. Wenn ihr selber mal ins Liebestagebuch wollt oder ihr Anregungen, Kritik oder vielleicht sogar Lob habt, dann schreibt uns gerne mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Danke für euer Interesse. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr
auf deutschlandfunknova.de.